ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Künstliche Intelligenz, kurz KI, das ist unser Thema, mit dem wir uns in zwei Podcast-Folgen beschäftigen. Und zwar unmittelbar aus der Sicht eines Dachdeckerbetriebes, der KI bereits einsetzt. In der ersten Folge haben wir ganz praktisch darüber gesprochen, welche Anwendungen für Dachdecker interessant sind, wie man in das Thema überhaupt reinwächst und warum es über kurz oder lang für jeden Betrieb, egal wie klein oder groß er ist, interessant und Realität wird. In dieser Folge geht es darum, welche Punkte wichtig und entscheidend sind, damit KI erfolgreich im einzelnen Betrieb eingeführt werden kann, mit welchen Herausforderungen man rechnen muss und wie viel Zeit es benötigt, ins Thema zu starten. Und zum Schluss werfen wir nochmal einen Blick nach vorne und schauen, welche zusätzlichen Benefits für Handwerker in Zukunft zu erwarten sind. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Mein Gesprächspartner auch in dieser Ausgabe ist Volker Blees, Prokurist und Leiter Controlling bei der Overdach GmbH in Kerpen bei Köln. Hallo Herr Blees.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schmitz.
Herr Blees, wir springen also gleich mitten rein ins Thema und gehen von den konkreten Anwendungen, über die wir ja in der ersten Folge gesprochen haben, auf die Umsetzungsebene. Welche Punkte sind nach Ihrer bisherigen Erfahrung wichtig und entscheidend, damit KI im Handwerk und letztlich im einzelnen Betrieb erfolgreich eingeführt werden kann?
Ja, spannendes Thema. Also für mich ist es erstens unumgänglich, dass die Entscheider, das heißt entweder die Geschäftsleitung oder die Ebene direkt darunter, die dann am Ende ein bisschen auch mitverantwortlich zeichnen für den kompletten Prozess der Integration von KI ins Unternehmen, die müssen wissen, was sie da tun. Das heißt, als erstes müssen die den üblen Weg gehen und sich theoretisches Wissen über Large Language Models aneignen, damit die einfach wissen, was tun die, was passiert da, wo sind die Probleme, Halluzinationen, die Modelle haben Schwierigkeiten mit Zahlen. Wie gesagt, alles Probleme, die man lösen kann, aber man muss natürlich die Probleme kennen und dann auch die Lösungen kennen, um dem begegnen zu können, damit man nicht irgendeinen Quatsch einbaut. Was ich da empfehlen kann, Microsoft Learn ist da zum Beispiel eine hervorragende Plattform, um sich mit den Grundlagen von generativer KI auseinanderzusetzen, aber um sich dann auch etwas tiefer in diese Automatisierungsthemen reinzuarbeiten, weil Microsoft selber, ja, das ist natürlich ein Ökosystem, da ist KI schon voll integriert. Die bieten dann nachher auch für die Umsetzung Power Automate an, so ein Automatisierungstool, Power Apps, mit denen kann man dann solche KI-Apps bauen, die Ergebnisse von KI nutzen. Die nutzen ja auch von OpenAI, ChatGPT als Modell dahinter. Der Copilot ist ja eigentlich mittlerweile in der gesamten Office Suite verbreitet, von den Office-Programmen über Teams und über PowerPoint und schieß mich tot. Überall ist KI drin. Ja, das ist eine sehr gute Adresse, um sich Wissen anzueignen. Wer so mehr im Google-Universum unterwegs ist, die bieten auch solche kostenlosen Kurse an. Oder bei YouTube gibt es auch ganz viele Ressourcen, Videos, wo man sich diese Grundlagen einfach aneignen kann. Die muss man wissen. Wichtiger Punkt 1. Das führt eigentlich auch direkt zu Punkt 2. Man muss die Bereitschaft natürlich haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen und zu lernen und neu zu lernen und halt auch eine Lernkurve in Kauf zu nehmen. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen, das ist nicht alles leicht verdaulich. Man muss jetzt kein Datenwissenschaftler werden, muss man alles nicht, aber mit der Funktionsweise von Large Language Models sollte man vertraut sein. Ja, mit den Problemen, die auch mitbringen.
Wenn dann die erste Phase des Wissensaufbaus geschafft ist, wie geht's dann weiter?
Wenn man sich das ganze Wissen angeeignet hat, dann sollte man sich über eine Strategie Gedanken machen. Was will ich mit KI im Unternehmen erreichen? Welche Tools stehen mir dafür zur Verfügung? Welche Mitarbeiter muss ich einbinden? An welcher Stelle muss ich die einbinden? Gibt es irgendwelche Schlüsselpositionen, die ich besetzen muss, damit das vernünftig funktioniert? Wer sind meine Ansprechpartner? Wer sind die Ansprechpartner für die Mitarbeiter? Und welche Prozesse identifiziere ich ganz konkret, um Quick Wins zu erzeugen? Das ist auch wieder viel Arbeit, weil erstmal muss ich mich mit meinen Prozessen auseinandersetzen. Man arbeitet zwar täglich in den Prozessen, aber dass sich jeder zu jeder Zeit bewusst ist, wie ein kritischer Unternehmensprozess aufgebaut ist, wer da alles mitspielt, von wo bis wo der läuft, das ist, glaube ich, nicht immer der Fall. all das, ja, muss von dem richtigen Personal natürlich initiiert sein. Für mich ist das am Anfang auf jeden Fall die Geschäftsleitung. Die muss den Hut aufhaben am Anfang. Das war bei uns zum Glück der Fall, weil der Oliver Oetkin halt auch KI für sich entdeckt hat und ziemlich schnell so begeistert war wie ich auch. Das heißt, ich musste da jetzt keine Türen eintreten. Das hat bei uns so funktioniert, aber ich sag mal, wenn das jetzt der Fall ist, dann muss man die Geschäftsleitung überzeugen. Dann muss man selber mal sagen, okay, ich habe das Wissen mir angeeignet, ich bin informiert, ich habe den Prozess jetzt mal ausgenommen, darf ich den einfach mal mit KI gestützt automatisieren? Wenn man dann gute Ergebnisse vorzeigt, dann ist die Geschäftsleitung mit Sicherheit im Boot. Man muss sie nicht nur ins Boot holen, sondern irgendwie muss die dann auch selber die Grundlagen von KI verstanden haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und aus Sicht der Geschäftsleitung muss man irgendwie gucken, okay, was habe ich denn im Personalstamm an Leuten, die das potenziell umsetzen können? Habe ich irgendwelche Digital Natives, irgendwelche Techies, irgendwelche Nerds, die sowas gerne machen? Weil darauf wird es ankommen, um dann halt am Ende auch ein bisschen in die Tiefe gehen zu können. Budget braucht man. Wir setzen Tools ein. Wir haben ganz viel über Tools gesprochen. Die kosten leider alle Geld. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt es auch eigentlich alles immer in einer kostenfreien Version, aber da ist man dann halt auch sehr, sehr schnell am Limit. Man kann mit den kostenlosen Tools anfangen, um auszuprobieren. Deswegen ist es super, dass es kostenlose Angebote gibt von den meisten Anbietern. Man kann ChatGPT in der kostenlosen Variante nutzen. Es gibt ja auch freie Modelle, die man so nutzen kann. Die Modelle von Meta zum Beispiel, die Llama-Modelle, die sind Open Source. Es gibt auch Plattformen wie Hugging Face, da gibt es ganz, ganz viele Open-Source-Modelle. Einfach um mal ins Doing zu kommen, muss man nicht gleich Geld in die Hand nehmen. Aber man sollte ein Budget dafür aufsetzen, weil es wird der Punkt kommen, wo man Geld in die Hand nehmen muss. Dann sollte man für eine gewisse Zeit lang einfach den Markt beobachten, weil es kommen jeden Tag neue Tools raus und viele davon werden ganz schnell unheimlich gehypt. Jetzt zum Beispiel DeepSeek beim letzten Mal. Dann haben irgendwie alle angefangen, auf einmal mit DeepSeek zu arbeiten, haben aber vergessen, dass das irgendwie ein chinesisches Modell ist und meine Daten dann am Ende in China landen. Also da muss man halt so ein bisschen aufpassen, auch wenn so neue Videotools oder Audio-Tools rauskommen. Da muss man nicht gleich immer auf den, der am lautesten schreit, aufspringen, sondern halt den Markt wirklich beobachten. Also ich selber habe bestimmt ein halbes, ein Dreivierteljahr damit verbracht, mir Tools anzugucken, zu gucken, was können die gut, was können die schlecht, um halt auch die zu finden, die für das eigene Unternehmen am geeignetsten sind. Es muss nicht immer der Mercedes sein, zum Beispiel für, keine Ahnung, es gibt Tools, damit kann man KI-Avatare und Voice-Overs in Hollywood-Studio-Qualität machen. Brauchen wir aber nicht. Die sind natürlich super, ich finde die auch toll, aber brauchen wir nicht, also brauche ich auch das Geld dafür nicht auszugeben. Nehme ich ein anderes Tool, was für unsere Zwecke ausreichend ist.
Das klingt nach einem sehr großen Rad, das da zu drehen ist.
Ja, gehört so ein bisschen mit in die KI-Strategie, irgendwie so immer Step by Step. Also kleine Projekte erstmal identifizieren, die dann umsetzen, um auch zu sehen, was funktioniert nicht und nicht gleich irgendwie die große Mega-Automatisierung, die einmal durchs gesamte Unternehmen läuft, alles KI-gestützt, das geht schief. Das wird nicht funktionieren. Damit überlastet man sich selber, damit überlastet man alle anderen, die man da mit reinzieht. Also kleine Projekte, immer schrittweise vorgehen, keine Panik bekommen, dass der Zug schon abgefahren ist. Das hört man ja mittlerweile auch ganz oft von vielen Beratern, die es auch mit Sicherheit gut meinen. Aber so dieses Handle jetzt, sonst wirst du abgehängt. Natürlich ist es Zeit zu handeln, aber jetzt nicht irgendwie überhastet und 15 Tools kaufen und dann am Ende nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Das macht halt keinen Sinn. Das wäre so irgendwie meine Checkliste. Also das Wissen, die Bereitschaft, die Strategie, das richtige Personal, ein Budget, Marktbeobachtung und Step-by-Step schrittweise Einführung.
Step-by-Step vorgehen. Was bedeutet das konkret an Zeit, die ich benötige, um auf einen solchen Wissensstand zu kommen, wie Sie den haben? Wie viel Zeit haben Sie investiert, um sich dem Thema KI so zu nähern?
Wenn man sich einschließt in die Kemenate und 3 Monate nicht rauskommt, dann ist das Thema durch. Nein, 3 Monate braucht man wahrscheinlich gar nicht, wenn man sich einschließt. Also Zeit ist ein Faktor. Die gute Nachricht ist, wenn man angefangen hat, geht es eigentlich relativ schnell und man sollte sich die Zeit auch nehmen. Und wenn man das irgendwie neben dem Job macht und auch aus privatem Interesse, außerhalb der Arbeitszeit, dann, ich sag mal, mit diesen Learn-Angeboten von Microsoft zum Beispiel, das ist das, worauf ich mich am Anfang konzentriert habe. Ich sag mal, wenn man da jetzt mal 6, 7 Wochenenden, also sagen wir mal so, aber intensiv einplant, dann hat man die Grundlagen auf jeden Fall schon mal drauf. Die meiste Zeit geht eigentlich drauf für das Testen mit Tools. Und eigentlich auch erstmal, wenn man dann anfangen will, mal mit echten Daten zu arbeiten, ja, diese Daten zusammenzusuchen und sich zu überlegen, ja, womit probiere ich das denn jetzt mal aus? Und auch so die Prozesse im eigenen Kopf mal aufzusetzen, wie soll das am Ende aussehen? Also wenn man dann ins Doing kommt, dann muss man einen etwas längeren Atem haben. Also da habe ich bestimmt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wann ich angefangen habe, konkret mal im Unternehmen so ein paar Dinge auszuprobieren, jetzt mal unabhängig von Social Media, das geht sehr schnell, weil es reine kreative Textgenerierung ist, das ist dann keine Herausforderung, aber in den anderen Bereichen, wo es in Tool-Anwendungen ging und in Implementierung, in Prozesse, also mindestens ein halbes Jahr, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sicher bin, dass ich eigentlich in allen Bereichen, wenn wir uns was vornehmen, damit KI helfen kann. Also wo man so ein gewisses Selbstbewusstsein bekommt und eine Selbstsicherheit in der Anwendung und in der Identifizierung von dem, was geht und was vielleicht noch nicht geht und was vielleicht auch noch nicht gehen sollte. Das ist ja auch wichtig, dass man irgendwo auch sagt, nee, das ist was, da gehen wir einen Schritt zu weit jetzt, da warten wir noch oder da müssen wir erst noch andere Voraussetzungen schaffen. Wie jetzt zum Beispiel dieses Thema lokale LLMs, da musste man halt auch erstmal gucken, okay, Hardware, ja gut, Hardware, GPUs waren sehr teuer zu dem Zeitpunkt. Da haben wir dann auch gesagt, nee, das müssen wir halt erstmal lassen. Wir müssen erstmal noch den harten Weg gehen und die Daten halt anonymisieren, bevor wir die mit KI verarbeiten, weil wir wissen, die gehen an irgendwelche Server in den USA. Oder wenn man jetzt Mistral nimmt, bleiben sie zumindest in der EU, aber sind nicht mehr in meiner Datenhoheit.
Wie nimmt man denn seine Mannschaft mit, um die auch nicht zu überfordern?
Wenn man sehr euphorisch ist, weil man sich selber sehr gut auskennt in dem Bereich, dann heißt das nicht gleichzeitig, dass alle anderen auch so euphorisch darauf reagieren, was man davor hat. Ja, da muss man darauf vorbereitet sein, dass die Mitarbeiter Vorbehalte haben, was KI angeht. Dem kann man aber meiner Meinung nach recht einfach begegnen, wie das immer so ist, nicht zu 100%. Es wird immer Mitarbeiter geben, die auch nach wie vor davon nicht überzeugt sind, aber man muss halt die Mehrheit auf seiner Seite haben und dann kann man die auch mitnehmen. Und das kann man eigentlich ganz gut erreichen, wenn man den Mitarbeitern präsentiert, welchen Nutzen sie selber daraus ziehen können aus gewissen Projekten, die man vorhat und das halt auch den Beweis dafür antreten kann, dann ist relativ schnell eine Akzeptanz da. Wir haben das eigentlich sehr gut mit der App gemerkt, die wir jetzt eingeführt haben zum Jahresanfang, weil so in der Vergangenheit, wenn wir neue Software eingeführt haben, neue Apps eingeführt haben, sagen wir mal zur digitalen Zeiterfassung, das war so der letzte größere Schritt, den wir gemacht haben, das hat immer unheimlich lang gedauert, bis das überall angekommen ist, bis alle vernünftig damit gearbeitet haben. Also das war immer eine riesen Anlaufphase und das hatte auch mit der Akzeptanz zu tun. Ne? Gerade so der Bereich digitale Zeiterfassung, da fühlen sich die Mitarbeiter schnell kontrolliert, deswegen hat das extrem lang gedauert. Das haben wir bei dem Ding jetzt nicht gehabt. Wir haben den Mitarbeitern das vorgestellt und die haben sofort erkannt, boah, das ist ja eine riesen Zeitersparnis. Und so ein Komfortgewinn, den ich auf der Baustelle habe, jeden Tag, bei jedem Projekt und zack. So schnell habe ich eine Software noch nie eingeführt. Keine Nachfragen, alle nutzen die sie haben und die sind alle begeistert und das ist natürlich super. Und das Potenzial hat KI halt, solche Aha-Momente, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben, auch bei den Mitarbeitern, die jetzt Berührungsschwierigkeiten mit KI oder mit Software oder Apps im Allgemeinen haben, gibt es ja auch, die da wirklich abzuholen. Das funktioniert super.
Ein wichtiges Thema, das wir nicht unerwähnt lassen dürfen, das ist der Datenschutz.
Wir bewegen uns alle im Raum von der DSGVO. Die müssen wir beachten. Das heißt, wir müssen mit unseren Kundendaten verantwortlich und vorsichtig umgehen und auch immer wissen, wo die sind und wofür die verarbeitet werden, und darüber auch Auskunft geben können. Das ist im Bereich von KI schon ein Riesenthema, muss man sagen, weil ich muss mir halt bewusst sein, die Daten gehen raus. Ich habe es schon mal gesagt, und alles, was ich rausschicke, muss ich anonymisieren. Da muss ich darauf vorbereitet sein. Und wenn ich jetzt noch kein Tool habe, das das für mich tut, muss ich das echt manuell machen. Dann muss ich das PDF in ein Word-Dokument erzeugen, umwandeln. Dann muss ich gucken, dass ich da alle persönlichen Daten rauskriege. Dann muss ich wieder zurück in PDF umwandeln und kann dann halt erst anfangen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu umgehen. Einmal mit diesem lokalen Betreiben von den Large Language Models, das mit Investitionen verbunden ist, habe ich schon gesagt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Microsoft-Universum unterwegs ist, schon mit der Firma, also wenn man Microsoft 365 Business-Lizenzen hat, dann ist das Thema eigentlich kein großes mehr, weil man einen eigenen Tenant hat und man kann auch festlegen, dass der in der EU oder sogar in Deutschland dezidiert gehostet wird. Das heißt, man weiß, meine Daten sind zwar in der Cloud, aber sie sind gekapselt, das ist wichtig, da kommt niemand dran außer mir und sie liegen in Deutschland. Bums, schon bin ich bei der DSGVO raus. Das kostet natürlich Geld, klar. Also so eine 365 Business Lizenz, die liegt, glaube ich, bei 19 Euro für jeden Mitarbeiter dann, der da drin arbeiten muss. Ich sag mal, wenn ich dann noch so Power Automate und Power Apps haben will, dann kostet das nochmal pro Mitarbeiter, der das anwendet, nochmal 20 Euro, also zwischen 15 und 20 Euro. Eigentlich kann man das sich so egal über was für eine Software man in dem Bereich redet, es kostet immer irgendwie zwischen 20, 30, 40 Euro im Monat. Das kann man so schon mal grob im Hinterkopf haben. Dann liegt man eigentlich nie falsch. Im Google-Universum gibt es das auch. Das ist der Google Workspace. Da kann man dann Google Gemini für Workspace zum Beispiel benutzen. Das heißt, wenn man schon in einem dieser Häuser Kunde ist mit seinen Business-Accounts, dann hat man es relativ leicht. Dann hat man das Datenschutzthema erledigt. Man muss dann halt nur sicherstellen, dass man vom Hosting in den USA auf das Hosting in der EU oder in Deutschland umstellt.
Gibt es weitere Herausforderungen, die Ihnen noch aus Ihrer Praxiserfahrung einfallen?
Ja, ich denke mal, eine Herausforderung ist noch, sage ich mal so, die ethischen Aspekte auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Da muss man sich selber darüber bewusst sein, wenn man das einführt. Und man muss auch dafür sorgen, jetzt nachdem der EU-AI-Act in Kraft ist sowieso, dass alle Mitarbeiter, die mit AI zu tun haben, entsprechend geschult sind und zwar auch in diesem Punkt geschult sind, in dem Punkt Ethik. Woran liegt das? Ich sag mal, Large Language Models haben immer so ein bisschen die Gefahr, dass die so Vorverurteilungen oder die nennen das Bias, also so Voreingenommenheiten ethischer Natur beinhalten, weil die halt sehr, sehr stark oder weil der Output sehr, sehr stark davon abhängt, auf welchen Daten die Modelle trainiert worden sind. Es gab einen ganz krassen Fall anfangs, als Google sein Gemini-Modell rausgebracht hat. Da hatten die das so überangepasst, dass Ethnien falsch dargestellt worden sind oder Rollen mit falschen Ethnien verbunden worden sind, weil die haben das so überangepasst, dass dann halt so ein negativer Bias quasi drin war, dass die Voreingenommenheit so raustrainiert war, dass halt die Realität verloren gegangen ist. Man muss ein Bewusstsein dafür haben und auch schulen, dass diese Gefahren immer bestehen und wie man denen entgegenwirken kann. Das ist eigentlich so ein Thema, gerade auch im Handwerk, ist eine Männerdomäne. Da ist immer die potenzielle Gefahr, dass so ein Modell das weibliche Geschlecht falsch bewertet, falsch behandelt im Kontext von Handwerk. Das muss man halt verhindern. Da gibt es in der EU auch wirklich strenge Richtlinien zu, dass man das tun muss. Und deswegen sollte man es auch tun.
Jetzt möchte ich mit Ihnen noch gerne etwas in die Zukunft schauen. Die Anwendungsfälle von KI scheinen sich ja, wenn man die allgemeine Berichterstattung verfolgt, fast täglich zu erweitern. Welche Anwendungsfälle sehen Sie kurz- und mittelfristig im Handwerk?
Ja, speziell für uns und ich denke mal auch für das Handwerk allgemein ist das so dieses Thema Agenten. Und zwar für mich jetzt vordergründig in den Bereichen Vertragsanalyse und vorbereitende Vertragsverhandlung zum Beispiel. Das ist so ein Thema, die Modelle sind mittlerweile gut genug, dass man mit vernünftigen System Prompts auch vernünftigen juristischen Content da rausbekommt. Ich rede jetzt nicht davon, dass man in einem Rechtsstreit seinen schriftsätzlichen Vortrag am Anwalt vorbei mit KI macht. Davon rede ich nicht. Also das sollte man tunlichst lassen. Alles, was in Anwaltshände gehört, gehört auch nach wie vor in Anwaltshände. Aber wenn man jetzt einen Vertragsentwurf reinbekommt, zum Beispiel, oder allgemeine Einkaufsbedingungen oder ähnliches, allgemeine Nachunternehmerbedingungen, dann halte ich es für durchaus möglich, die dann auch automatisiert auswerten zu lassen, nachteilige Regelungen ausfiltern zu lassen, alternative Formulierungsvorschläge erstellen zu lassen und sich ein Verhandlungsskript erstellen zu lassen, mit dem man dann in die Vertragsverhandlung fahren kann. Gleiches auf der Technikseite, das heißt LV-Auswertungen auf erforderliche Nachträge, auf erforderliche Anpassungen unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsvorschriften, die halt für diese konkrete Leistung gefordert sind. Das kann man mit Sicherheit auch den Projektleitern und Kalkulatoren unterstützend die KI da zur Seite stellen. Bei allem, was wir hier bis jetzt noch besprechen, gehe ich immer davon aus, dass wir uns immer nur bis zu einem Entwurfsstadium bewegen und dann der Mensch immer noch ins Spiel kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird bei uns auch für lange, lange Zeit noch so bleiben. Egal wie gut die KI ist, am Ende landet es beim Menschen, der die Ergebnisse nochmal kontrolliert und dann gegebenenfalls anpasst. Also das geht nie so dann irgendwie raus und wird verwertet und geprüft. Also das ganz wichtig, gilt für alles, was wir heute besprochen haben. Für uns ein ganz, 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 ganz konkretes Projekt, nämlich im Zusammenhang mit der Digitalisierungswerkstatt Zukunft Handwerk. Das ist ein Projekt, das läuft dann ein Jahr. Ein super Projekt. Da werden wir als Unternehmen bei dem Projekt, was wir uns vorgenommen haben, von KI-Experten unterstützt, von Kammermitgliedern unterstützt, vom ZVDH unterstützt. Das ist unfassbar. Da bin ich total begeistert von. Läuft ein ganzes Jahr. Das heißt, da kann man sich so ein richtig anspruchsvolles Projekt vornehmen und kriegt Expertenrat an die Seite gestellt, wie man das umgesetzt bekommt in einem Jahr. Und deswegen haben wir uns auch ein aus meiner Sicht anspruchsvolles Projekt zur Brust genommen, nämlich die KI-gestützte automatische Kalkulation. Hintergrund ist ja, wir kriegen eine Ausschreibung, da sind dann die verschiedenen Leistungspositionen drin und dann muss ja ausgewertet werden, okay, zu jeder Leistungsposition, was gehört dazu an Material, was gehört dazu an Werkzeugen, was gehört dazu an Maschinen und Geräten und so weiter und so fort und zwar bis ins Detail. Und das ist Handarbeit. Ebenso die Kalkulation der Zeiten ist bei uns zumindest Handarbeit, weil wir das sehr, sehr genau auf die Leistung abstimmen. Also wir greifen nicht irgendwo in die Schublade. Natürlich hat man immer Erfahrungswerte, auf die man dann auch zurückgreifen kann. Also da sitzt jetzt nicht der Kalkulator mit dem Taschenrechner und kalkuliert auf die Kommastelle genau, wie viele Minuten man denn wohl braucht. Aber dennoch, das ist Handarbeit, die Kalkulation bei uns. Und das ist ein Riesenzeitfaktor. Und deswegen, wenn wir das KI-gestützt automatisiert bekommen und am Ende ein fertig vorkalkuliertes Leistungsverzeichnis als Grundlage für unser Angebot haben, wo dann auch wieder am Ende der Mensch drüber guckt, aber er muss halt nicht mehr so viel selber machen, sondern am Ende nur noch drüber gucken, dann ist das ein riesen, riesen, riesen Zeitgewinn, weil diese ganze Phase gehört ja im Handwerk zur Akquisephase. Und wir machen es wirklich, wir kalkulieren zumindest dem Grunde nach das Projekt einmal durch, bevor wir unser Angebot abgeben. Das ist nicht ins Blaue hinein. Und wenn wir den Auftrag nicht kriegen, dann war die Zeit geschenkt. Ja, das ist ein Painpoint und deswegen für uns ein kurz-, schrägstrich-, mittelfristiges Großprojekt im Bereich KI. Weiter sehe ich so das Thema, wenn wir nachher in die Abrechnung gehen, Aufmaß, Erstellung und Abrechnung als interessanten Anwendungsfall für KI erstmal im Feld, überhaupt Aufmaße KI-gestützt zu erzeugen. Da kommt dann wieder so diese bildverarbeitende KI ins Spiel. Mitarbeiter läuft mit einem Kamerahelm oder sonst irgendwas oder man setzt eine Drohne ein, geht auf vielen Baustellen nicht. Muss man also auch noch auf Kundenseite die Voraussetzungen für schaffen durch entsprechende Vereinbarung. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema, was interessant ist, dass die Jungs nur noch Videoaufnahmen machen und von den Leistungen, die sie erbracht haben und die KI dann halt bewertet, okay, welche Massen sind das, welches Material ist verbaut worden laut LV oder laut Leistungsbericht, den wir in der App erstellt haben und das dann direkt in die Abrechnung einspeist. Dann weiteres Thema draußen auf der Baustelle Qualitätssicherung. Da sind wir auch bei der Bild-KI wieder. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man mittelfristig erreichen kann, dass, sage ich mal, so Nähte, Anschlüsse vielleicht auch zumindest auf offensichtliche Mängel hin durch die KI überprüft werden können. Ja, dann sind wir eigentlich schon in 4 Kernbereichen unterwegs, die uns zumindest im Moment viel Zeit kosten. Und da sehe ich eigentlich auch die Entwicklung hin, weil das dürfte in den meisten Handwerksunternehmen der Fall sein, dass das Bereiche sind, die viel Geld kosten und wenig Geld bringen.
Jetzt schauen wir mal sehr weit nach vorne. Welche langfristigen Perspektiven zeichnen sich aus Ihrer Sicht ab? Jetzt vielleicht auch nicht nur auf KI bezogen?
Ich sag mal so, wenn man das mal abgleicht so mit den langfristigen Perspektiven, die das Handwerk allgemein vielleicht sieht, auch so im Nachzug der Industrie eventuell. Die Industrie, ja, die ist ja schon sehr stark vernetzt. Auf Großbaustellen hat man das Thema ja eigentlich auch oft schon, so diese voll vernetzten Baustellen, wo halt Kameras sind, wo die Baustellenlogistik voll vernetzt ist, wo mit Realtime-Daten gearbeitet wird. Da findet man schon bei sehr großen GUs, bei sehr großen Bauunternehmungen, findet man sowas schon. Aber das betrifft dann immer nicht die gesamte Baustelle, sondern eigentlich nur den Auftraggeber. Der hat diese Systeme im Einsatz und das dient meistens Überwachungszwecken oder halt organisatorischen Zwecken. Aber ich sehe da schon auch das Handwerk, also die Teilbaustelle, die sehe ich da schon auch, dass man in diesen IoT-Bereich, in diesen voll vernetzten Bereich reingehen kann und dann irgendwann in Realtime auf Fertigungsdaten zurückgreifen kann, so wie das in der Industrie auch ist, wünsche ich mir eigentlich auch fürs Handwerk. Ne? Dann kann man mit Sicherheit immer schneller reagieren, man kann besser vorplanen, wenn man jetzt auch Fremddaten von der Baustelle zur Verfügung gestellt bekommt, wenn man Wetterdaten mit reinnimmt. Daten sind Gold, das ist ja keine Neuigkeit mehr, und je mehr Daten man auch als Handwerksunternehmen hat, ja, desto bessere Entscheidungen kann man treffen. Also voll vernetzte Baustelle, Wahnsinn. Dann auch wieder so im Nachlauf der Industrie, alles wird grün, auch wenn das jetzt nicht mehr im politischen Fokus im Moment steht, ist das, glaube ich, aber ein wichtiges Thema, wo sich auch das Handwerk zu Recht mit auseinandersetzt und auch weiter auseinandersetzen muss. Und da kann KI natürlich auch unterstützen. Wenn ich jetzt einfach unser Unternehmen sehe, was könnte man da KI-gestützt machen? Ich könnte KI-gestützt, wenn ich jetzt in Beschaffungsseite gehe, könnte ich meine Bestellmengen optimieren. Wir haben viele Bauvorhaben, aber die bestellen alle für sich. Wenn man jetzt so prädiktive Systeme nimmt, also so Vorhersagesysteme nimmt, die einfach gucken, okay, wie sind die Materialverbräuche, kommen wir wieder zu diesem Realtime-Thema, ist natürlich super, wenn ich die in Realtime kennen würde, die Materialverbräuche, dann könnte ich das noch genauer berechnen. Aber wie sind meine Materialverbräuche, wann ist der nächste wahrscheinliche Bestellzeitpunkt von oder Bedarfszeitpunkt von Baustelle 1, wie sieht das auf Baustelle 2, 3, 4 und 5 aus? Vielleicht kann man da kombinieren und dann halt nicht 4-mal bestellen, sondern 1-mal bestellen. Dann fährt auch nur ein LKW, dann verbraucht das Unternehmen mein Lieferant für meine Bestellung auch nur 1-mal Mitarbeiterressourcen, Strom und so weiter, alles was dazugehört. Das heißt, diese Ressourcenschonung, dann Routenplanung, KI-gestützte Routenplanung für unsere eigenen Einsätze, aber auch, keine Ahnung, für in Abstimmung mit dem Lieferanten für die Baustellenbeschickungen. Was ist die kürzeste, beste, nachhaltigste Route von Baustelle 1 über 2 zu 3, 4 und 5? Ja, also da kann man, glaube ich, viel erreichen zukünftig. Dann Bereich Kundenkommunikation kann ich mir sehr gut vorstellen. Noch sind die Qualitäten noch nicht gut genug, aber kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man langfristig irgendwann bei vollautomatisierten KI-Kunden-Chatbots ist. So für so die klassischen Bereiche, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, personelle Ressourcen in Anspruch nehmen, in der Anbahnung, wie so Reparaturaufträge zum Beispiel, da ja, muss der gesamte Verwaltungsapparat arbeiten, aber am Ende ist ein Reparaturauftrag halt relativ kleiner Rohertrag unter Umständen. Sowas automatisch dann durchlaufen lassen, von der Bedarfsaufnahme über die Terminvereinbarung bis hin zur Mitarbeiterplanung und der Ausführung, Dokumentation und Abrechnung. Solche kleinen Dinger, die mit einem oder zwei Tagen Einsatz abzuwickeln sind, die kann man eigentlich perspektivisch vollautomatisch abwickeln. Genauso wie Mängelmeldungen. Wenn ich eine Mangelmeldung von der Baustelle bekomme, dann ist das ja quasi auch wie ein Kleinauftrag. Ich muss halt auf den Mangel reagieren, erstmal juristisch korrekt reagieren. Ich muss sagen, ja, ich habe den Mangel zur Kenntnis genommen, ich komme meiner Untersuchungspflicht nach, da muss halt eine Kommunikation stattfinden, da muss ein Schriftstück raus, dann muss auch ein Termin vereinbart werden, die Fristen müssen überwacht werden, die Ausführung muss geplant werden, auch wieder Dokumentation, dann aber nicht Abrechnung, sondern Freimeldung. Also das ist mit Sicherheit auch ein Bereich, den kann man mit KI sehr stark automatisieren. Was haben wir noch? Ja, der Gedanke kommt bei uns immer mehr, ist aber kein kurzfristiger, sondern mittellangfristiger. So diese eigenen Expertisen, die man sich im KI-Bereich speziell fürs Handwerk erarbeitet, die kann man natürlich, also erstmal im Netzwerk natürlich den Kollegen zur Verfügung stellen, aber halt auch einem größeren Publikum zugänglich machen und vielleicht auch vermarkten. Also vielleicht ist das ein Nebengeschäft zu einem klassischen Handwerksunternehmen, ein zweiter Geschäftszweig, den man auch monetarisieren kann, vielleicht auch monetarisieren sollte, denn es ist ja auch viel Arbeit reingeflossen, das alles aufzubauen, ohne sein Hauptgeschäft aus den Augen zu verlieren, aber einfach auch, um diversifizieren zu können und einfach diese Dienstleistung auch anbieten zu können. Leute, wir kommen in eure Unternehmen, wir schauen uns das an und wir sorgen dafür, dass ihr mit uns auf KI aufspringt, auf den Zug aufspringt, um euer Unternehmen zu wappnen für das, was da kommt, weil es kommt. Ich glaube, ganz, ganz fern ist so das Thema wirkliche Ausführung von handwerklicher Arbeit durch KI-gestützte Systeme, also quasi Roboter. Das ist ja jetzt so Elon Musk-Niveau, ne? Wir fliegen zum Mars. Der ist, glaube ich, schon da, den Eindruck hat man im Moment, aber wir wollen nicht politisch werden. Ja, jedenfalls Robotik auf der Baustelle kommt, glaube ich, auch. Wir sind noch weit weg und ich wünsche es mir auch nicht, aber ich glaube, es kommt. Zumindest für einfache, also in Anführungszeichen einfache Arbeiten. Das sind, also für mich wären es nie einfache Arbeiten draußen auf dem Dach. Aber sage ich mal, für so Arbeiten, die eine Maschine theoretisch gut ausführen kann, eine gerade Naht zufahren, das kann mit Sicherheit auch ein Roboter machen, wenn der entsprechend ausgestattet ist, ne, zur Qualitätssicherung und so weiter. Da wird mit Sicherheit was passieren. Wann? Hoffentlich nicht schnell, weil wünschen tue ich mir das nicht. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn solche einfachen, wirklich einfachen Arbeiten auf der Baustelle am Ende nicht mehr durch Menschen gemacht werden können, sondern die Menschen sich auf andere Dinge konzentrieren können, vielleicht auch eine völlig neue Profession in Richtung KI im Handwerk finden, denn auch die Leute, die draußen ja operativ arbeiten, die wissen ja noch viel mehr, was ich einer KI an Daten zur Verfügung stellen kann, als ich das weiß. Oder als wir in uns, also das haben die ja alles in ihren Köpfen und in ihren Händen. Und die können ihr Wissen mit Sicherheit auch im Zeitalter der KI auch einbringen, wenn sie leichtere Arbeiten von Robotern abgenommen bekommen. Irgendwann mal.
Um es zum Schluss nochmal auf einen Nenner zu bringen. KI ist für Sie kein Thema, das über kurz oder lang schon wieder vorbei ist.
KI ist für uns kein Hype. Da gibt es immer mal wieder Spitzen, wo bestimmte Funktionalitäten oder neue Entwicklungen gehypt werden. Aber das ist eine technische Revolution. Das hört man immer wieder, aber ich bin davon überzeugt, es ist so. Ich habe es selber erfahren, dass es so ist, dass es gekommen ist, um zu bleiben, definitiv. Und dass wir uns irgendwie alle damit auseinandersetzen müssen, um halt in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, zukunftsfähig zu sein, um auch zu zeigen, wir sind zukunftsfähig. Wir sagen das nicht nur, sondern wir setzen uns mit Zukunftsthemen, die über unseren eigentlichen Horizont hinausgehen, auseinander. Das ist halt wichtig.
Vielen Dank, Herr Blees. Dankeschön, dass Sie uns so umfangreich über Ihre Erfahrungen berichtet haben. Volker Blees von der Overdach GmbH in Kerpen.
Ja, und von mir zum guten Schluss noch ein Gruß an die Handwerkskollegen, die ich nur ermutigen kann, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Und ich sag mal, wer jetzt irgendwie Inspirationen bekommen hat und gerne noch weitere Infos zu Tools oder möglichen Anwendungsfällen haben will, ich bin da immer offen für ein Gespräch, tausche mich gerne mit euch aus. Meldet euch bei mir, Volker Blees, Overdach, E-Mail-Adresse vb@over-dach.com. Also, meldet euch, wenn ihr Lust habt. Von mir alles Gute. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. War super, hat mir riesen Spaß gemacht und gerne wieder.
Das war ZVDH aktuell, Ausgabe 1. April 2025. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Mundpropaganda und viele Sterne in der Bewertung. Wir freuen uns auch immer über Anregungen und Hinweise. Schreiben Sie gerne an podcast@dachdecker.de. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.